Ich finde es wichtig, dass wir da sind, weil wir quasi dem IOC oder China nicht die Bilder überlassen dürfen, die dann quasi aus von hier in die ganze Welt gesendet werden.
Propaganda.
Dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität.
Null Covid.
Also man fährt dann halt über die Straße, sieht da das Leben, das geht jetzt hier weiter in Peking, aber man weiß gleichzeitig, man kann nie eine Straße hier betreten.
Lebenstraum.
Der Karl hat sich diese Medaille definitiv verdient und ja, jetzt sind wir einfach immer nur froh.
Worte können das gar nicht beschreiben. Ich kann es bis jetzt nicht glauben, es ist total abgefahren. Einfach geil, ja, wir haben uns das verdient und es ist so schön, also wir werden es heute feiern.
Ich weiß jetzt nicht, ob es der beste Tag meines Lebens ist, aber auf jeden Fall in der sportlichen Karriere.
Die Olympischen Winterspiele bei She Happens.
Was war denn da heute wieder los? Wow, wow, wow. Ich muss sagen, Moritz, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch sprachlos, was die deutschen Langlaufmädels da heute wieder abgeliefert haben. Katharine Sauerbrei, Katharina Hennig, Viktoria Kahl und Sophie Krehl laufen zu Silber. Gold geht an die Russinnen und Bronze an die Schweden. Und ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt trotzdem mal wieder ein bisschen Zeit haben, vielleicht auch ein bisschen entspannter zu reden. Ist ja doch immer sehr stressig bei uns. Hey Moritz.
Hello. Ich finde es auch sehr gut. Die letzten Tage war es immer so ein bisschen zwischendurch und drum, gerade wenn es dann sowas Schönes zu besprechen gibt, dass man da ein bisschen Zeit für hat. Und es war auch wirklich, also dieses, also bisher die coolsten Sachen irgendwie gefühlt passieren auf dieser Langlaufstrecke. und es war ja wirklich crazy gut einfach. Also gerade halt diese absolute No-Name-Staffel aus Deutschland. Ja. Es kommen mit Sicherheit ein paar Faktoren mit rein, die man besprechen muss. Was war zum Beispiel mit Norwegen los? Wieder einmal, da ist Staatskrise. Würde ich jetzt mal annehmen, Platz 5 am Ende. Zum Beispiel, aber die Deutschen halt, also angefangen, an allen richtig Gutes reingemacht. Katharine Sauerbrei wieder crazy überzeugt, richtig frech, ohne Respekt, vorne mitgelaufen, auch Führungsarbeit gemacht. Katha Hennig sowieso, wundert uns nichts. Und dann Viktoria Kahl, und das fand ich am witzigsten und spannendsten zum Angucken, weil ich mir echt dachte relativ früh, oh nein, die ist wieder zu aufgeregt und dann passt irgendwas nicht und dann verliert sie. Und dann aber das Material ist so gut und sie hat es auch klug gemacht so und zieht sich, und sie läuft gegen Natalia Nepraeva, so, also schon mal eine Ansage, und zieht sich immer wieder ran, kann auch dran vorbeigehen.
Nee, Sorina, Tatjana Sorina.
Stimmt. Hennig ist gegen Nepraeva gelaufen. Gegen Sorina, trotzdem. Ja. Und Sophie Krehl am Ende kann dann, ging ja kurzzeitig um Gold. Also wer hat, also was? Wie? In welcher Realität?
Ja.
Und das wäre natürlich zu schön gewesen. Dafür hat es dann nicht ganz gereicht. Aber auch Sophie Krehl musste richtig kämpfen, aber hält sich gut bis ins Ziel, wo man dann gar nicht so genau wusste, ist sie jetzt angekommen. Das, wir müssen mal wieder über das Fernsehen sprechen, Coco.
Ja, du, ich sag's dir, ich war ja heute beim Biathlon mit in der Regie und nebenbei in den ganzen Vorberichten, die wir vorbereitet haben, lief aber nebenbei noch der Langlauf. Ich habe immer nur so mit einem Auge rübergeschielt, weil ich eh schon dachte, ey, was passiert da heute? Und man hat dann gesehen, okay, die Russinnen sind im Ziel, haben Gold gewonnen, aber was ist mit Sophie Krehl, was ist mit Deutschland? Und man hat dann nur diese Einstellung gesehen, wie Jonas Sundling gegen Christa Pamakowski noch auf der Zielgeraden kämpft. Und der Kommentator hat irgendwie schon davon gesprochen, okay, Silber an Schweden oder an Finnland. Und man hat sich gefragt, hey, wo sind die Deutschen? Und dann aber zum Glück hat Sophie Krehl es noch nach vorn gerettet. Aber es war wirklich irgendwie eine unglückliche Kameraeinstellung.
Ja, aus deutscher Sicht natürlich. Da muss man vielleicht auch wieder dazu sagen, also für alle, die es vielleicht nicht wissen, so, es macht nicht jeder Fernsehsender da seine eigenen Bilder, sondern das international wird da ein Bild gemacht. Natürlich, das ZDF zum Beispiel hat dann immer irgendwo eigene Kameras noch, um irgendwie mal im Aufwärmbereich wen aufzufangen für Interviews und sonstige Späße. Und darum wird natürlich jetzt nicht besonders immer auf die Deutschen fokussiert. Und das sind schwierige Entscheidungen dann. So, zeigst du diesen Kampf noch irgendwie, Pamakowski gegen Jonas Sundling, oder zeigst du den Sensation, was ja trotzdem eine Sensation ist, auch aus nicht deutscher Sicht, dass Sophie Krehl da Silber holt. Und dann hat man sich dafür entschieden. Wo ich mir dann denke, okay, warum dann nicht bei sowas vielleicht mehr Mut auch mal zu einem geteilten Bild oder so, technisch ist ja möglich, wie beim Biathlon zum Beispiel, wenn du die Perspektive Schütze und nahe auf die Scheiben hast oder so, für solche Sachen. Aber gut, man konnte sich, die Spannung hat im Zweifelsfall nur noch mehr erhöht beim Zugucken. Und dann konnte man sich sehr freuen aus deutscher Sicht und Wahnsinnsleistung. Also wer hätte es gedacht und wie cool für diese deutsche Mannschaft und das, das Projekt Schlicko.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Dem der schwedische Trainer gesagt hat, wart mal noch 10 Jahre. Und jetzt gibt es doch schon eine Olympiamedaille. Und apropos Schweden, auch da, es zieht sich weiter durch. So die Sprinterinnen überzeugen gerade Jonas Sundling, wie die hinten noch, die war ja schon, also Frida Karlsson war ja schon weg.
Ja.
Und der ging es auch gar nicht gut, als die fertig war. Das sah aus, als müsste sich gleich übergeben und ganz, ganz übel. Aber die sonst so starken Ebba Andersson und Frida Karlsson, das funktioniert in Sanjaku einfach nicht so ganz für die.
Ja, ich finde irgendwie diese Dominanz, die wir eigentlich in der bisherigen Saison gesehen haben oder die wir eigentlich von letzter Saison gewohnt sind, sehen wir jetzt irgendwie bei den Spielen momentan gar nicht. Auch bei den Norwegerinnen ist eigentlich Therese Johaug momentan die Einzige, die irgendwie ja einfach weiterhin ihr Ding macht. Aber bei dem Rest, Tiril Utnes-Weng, Rangel Tager, da läuft es halt einfach momentan gar nicht. Und dass die Norweger dann am Ende Fünfte werden, war eigentlich schon irgendwie so ein bisschen verwunderlich. Aber wenn man sich die ganzen Ergebnisse der bisherigen Saison anschaut, auch vielleicht doch gar nicht irgendwie so überraschend, wie man meinen könnte.
Ja, schon. Also man muss natürlich trotzdem immer noch dazu sagen, Ragnhild Haga sollte da eigentlich nicht stehen. Die ist die Ersatzfrau für Hedi Weng. Aber auch Hedi Weng hätte das alleine nicht mehr rausgerissen und wer weiß, formmäßig und so. Also generell, ja, Norwegen, die das Langlaufkönigreich weint. Mm,
ja.
ja, das war ein super spannendes Rennen und super schön zu gucken und ach, schöner kann man an einem Samstag jetzt in meinem Fall vor der Arbeit nicht frühstücken als Müsli und so ein Langlaufrennen. Also hervorragend. Ganz hervorragend. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, du warst heute in der Biathlon-Regie.
Ja.
Dementsprechend natürlich, wie hast du das, den Sprint der Männer heute gesehen?
Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich das in der Regie heute mal mitbekommen habe, wie das einfach hintenrum alles so abläuft. Also du musst dir vorstellen, ich saß heute in so einem Raum vor einer riesigen Videoleinwand mit bestimmt über 20 Monitoren und ich hätte irgendwie nie gedacht, wie viel Arbeit und vor allem auch wie viel Stress irgendwie dahinter steckt, dass wir halt zu Hause einfach ein gutes und irgendwie eine einwandfreie Fernsehübertragung bekommen. Und ich meine, gerade im Sprint ist halt einfach super schwer, allen Leuten da draußen irgendwie gerecht zu werden. Heute zum Beispiel hatten wir irgendwie so eine Situation, Roman Rees kam halt zum zweiten Schießen. Währenddessen ist aber Taye Bö, der am Ende Bronze gewonnen hat, ins Ziel gelaufen. Und natürlich musst du da irgendwo abwägen, okay, zeige ich jetzt den Deutschen, der irgendwie nach dem ersten Schießen schon 40 Sekunden Rückstand hat und bei dem es klar ist, okay, von Medaillenrängen ist sehr weit entfernt. Oder zeige ich halt den Zieleinlauf von einem Bronzemedaillengewinner. Und natürlich ist da die Antwort irgendwie klar, was du zeigen musst. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass viele Leute dann sagen, okay, warum hat man die Deutschen jetzt nicht so viel gesehen? Aber ja, irgendwie ist dann doch nicht so einfach.
Ja, man muss viele Entscheidungen treffen. Dann hatten wir gerade schon mal davon. Ich war heute auch in einer Fernsehregie und habe da gearbeitet. Allerdings Fußball, dritte Liga-Konferenz. Das ist auch sehr stressig. Und das kam mir auch so ein bisschen absurd vor. Man ist also voll in diesem Olympiatunnel und auf einmal ist so ein normaler Fußball-Samstag arbeitsmäßig. Dadurch konnte ich nicht live gucken und auch nicht das ganze Rennen sehen. Wir hatten es ja bei den Frauen gestern noch davon, dass bei den Deutschen mit dem Material was schiefgelaufen sein muss. Hm. War das bei den Jungs heute besser?
Ja, schon. Es war, ich würde sagen, es war nicht überragend. Was mir auch heute wirklich aufgefallen ist, was wir auch beim ZDF in dem Biathlon-Team auch irgendwie festgestellt haben, jeder von den deutschen Herren momentan hält sich so ein bisschen zurück. Und sagt, okay, man muss erst in die Analyse gehen, wir müssen schauen, woran hat es gelegen. Aber keiner sagt wirklich klipp und klar, hey, das Material war heute einfach nicht gut. Und das ist irgendwie schon so ein Punkt, der momentan auch in Sanjaku irgendwie auffällt. Man muss dazu natürlich auch sagen, das Material im Einzel war überragend. Jetzt ist es vielleicht nur durchschnittlich, könnte man sich vorstellen. Aber was ich so gehört habe, die deutschen Techniker haben sich halt vor allem auf sehr, sehr kalte Bedingungen eingestellt. Und jetzt ist es ja doch wärmer geworden. Es hatte auch geschneit über Nacht. Und das sind natürlich nochmal, ja, Faktoren, die es irgendwie ein bisschen erschweren.
Das allein ist ja eine Meldung wert eigentlich bei diesen Winterspielen. Es hat geschneit.
Schon. Es hat geschneit.
In einer der trockensten Wüstengegenden der Welt. Es hat, wo wir gerade Winterspiele haben, hat es geschneit.
Ja.
Es ist sehr verrückt. Und es wurden prinzipiell mehr Fehler geschossen als bei den Frauen gestern noch. Gibt es dafür konkrete Gründe?
Nee, nicht wirklich. Also ich muss auch sagen, es wurden wirklich ungewöhnlich viele Fehler geschossen. Du musst dir mal vorstellen, nur fünf Sportler sind heute bei einem Teilnehmerfeld von über 90 Athleten fehlerfrei durchgekommen.
Und keiner davon hat eine Medaille gewonnen?
Nee, einzig Maxim Zvetkov als Vierter vorne dabei, aber trotzdem keine Medaille. Und das zeigt auch wieder, wie überragend Johannes Thines Bø zum Beispiel oder auch Kontofi Jomayé oder Taye Bø heute auf der Loipe waren.
Zweimal Norwegen, zweimal Bø. Da ist man zufriedener als bei den Läufern und Läuferinnen ohne Gewehr.
Definitiv. Aber noch kurz zu den Deutschen. Benny Doll wird am Ende Achter mit einem Rückstand von 1:05. Er macht wieder ein solides Rennen. Natürlich hat es wieder nicht für die Medaillen gereicht, aber ich glaube, da geht dem Verfolger schon noch einiges nach vorne, wobei er auch nur 26 Sekunden auf Bronze hat. 17. wird Roman Rees, 22. Philipp Navrat und 33. Johannes Kühn. Wobei es für Johannes Kühn sicherlich auch spannend wird, wie der Verfolger läuft, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn der Verfolger ja gerade im Schießen wieder so läuft wie heute, dann könnte es schon nochmal spannend werden, wer den Staffelplatz kriegt.
Was schätzt du aktuell, wer ihn bekommt?
Aktuell glaube ich, dass Erik Lesser in der Staffel dabei sein wird. Der hat heute auch ein internes Testrennen gewonnen. Die ganzen Reservisten haben da heute noch ein internes Testrennen gemacht. Ich kann mir dann vorstellen, dass eben Erik Lesser, Benny Doll, Roman Rees und Philipp Navrat laufen werden. Deswegen wird es morgen schon nochmal sicherlich ein entscheidender Faktor sein. Lass uns aber doch mal kurz aufs Skispringen schauen, oder?
Jawohl, natürlich äußerst gerne.
Gold geht ja heute an den Norweger Marius Lindvik, der im zweiten Durchgang mit einem Sprung auf 140 Meter noch an dem bis dahin führenden Ryo Kobayashi vorbeigeflogen ist. Man muss dazu natürlich auch sagen, Lindvik ist in der Quali und im Training immer eigentlich sehr gut auf der Schanze zurechtgekommen, im Vergleich vor allem zu Karl Geiger, der sich aber auch einen Tag nach seinem 29. Geburtstag gestern noch ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht hat und vom Platz 6 im ersten mit 138 Meter noch auf 3 vorgesprungen ist. Und Stefan Horngacher hat gesagt, ihm fällt ein großer, großer Stein heute vom Herzen, weil er mit der Medaille definitiv nicht gerechnet hat. Wie ging's dir?
Ich muss sagen, ich war wieder einmal einfach nur schwer beeindruckt vom Kalle. Also auch Markus Eisenbichler ist ja großartig gesprungen heute. Mhm. Zwei sehr, sehr gute Sprünge gemacht auf 137,5 und 139,5 Meter. Fünfter am Ende, aber bei dem ist, wie gesagt, so, da wissen wir die ganze Saison und auch die letzte und die davor schaue ich auch so, das ist ein großartiger Skispringer, er findet einfach nur keine konstante Form.
Ja.
Und beim Kalle haben sie ja gesagt, so, okay, er muss halt einmal die 130 knacken, dann hat er die Schanze. Und das hat er im Probedurchgang dann geschafft. Ist er 131 Meter gesprungen und dann im Wettkampf 238 und wieder perfekte Karl-Geiger-Sprünge. Also, das ist, da kannst du auch nur beste Noten für geben, etc. Und ich bin wieder einmal davon beeindruckt, wie er das schafft. So, egal, ob es dann mal ein Tag scheiße läuft oder jetzt mehrere Tage, seit er da ist in Peking. Er kann es dann doch immer wieder schaffen, in mindestens einem Wettbewerb genau da hinzukommen, wo er sein will. Und das ist einfach wieder einmal nur beeindruckend, weil ich kenne keinen Skispringer sonst, der das so hinkriegt. Da schwankt schon deutlich mehr. Und also, man gucke sich die anderen an. Marius Lindvik natürlich irgendwie auch schöne Geschichte, hat sich so gefreut. Und den Kobayashi heute musstest du auch erstmal schlagen. Also nach dem ersten Sprung von Kobayashi dachte ich mir, okay, die Nummer ist durch. Und ansonsten querbeet. Die Slowenen halt auffällig, das wird in Mannschaftsspringen schwer interessant. Da haben wir auch das letzte vor den Spielen gewonnen. Die einfach wahnsinnig stark in Form sind, wo es dann Kleinigkeiten sind, die den Unterschied machen. Also Peter Preutz zum Beispiel. Hätte Peter Preutz in seinem ersten Sprung einen vernünftigen Telemark hingestellt, wäre der mit um Medaillen gesprungen.
Ja.
Und Österreich ist auch verrückt, wieder bester Österreicher Manuel Fettner. Wer hätte es gedacht? Und viel Verrücktes dabei, viel Schönes aber auch. Konstantin Schmid hat sich heute so gefreut, zwei gute Sprünge gemacht und es war klar, okay, das Top 15 probably. Aber der hat sich so gefreut und das fand ich so schön, bei ihm zu sehen, so einfach dieser Olympic Spirit quasi. Und
vielleicht noch kurz zu Pius Paschke, was sagst du zu ihm? Der ist ja im ersten Durchgang auf 131 Meter gesprungen, im zweiten nur auf 127, wird am Ende 28. Hatte ja im Training durchaus auch eher durchwachsene Leistungen.
Ich glaube, der freut sich auch einfach, dass er bei Olympia dabei sein kann. Die Erwartungen waren mit Sicherheit auch nicht so hoch, gerade auch nach dem Drama und den Diskussionen um das deutsche Nominierungsverfahren. Und insofern glaube ich, schon okay. Ich weiß nicht, was man sagt. Wer mir sehr leid tut, nämlich nur einen Platz vor Pius Paschke heute gelandet, Kilian Payer. Das ist wirklich, an die Engelberg-Form kommt er nicht mehr ran. Es ist wirklich sehr, sehr schade, weil es ja auch so ein großartiger Springer eigentlich, aber da fehlen einfach immer 10 Meter, um irgendwo mitreden zu können.
Ja, vor allem ihr hattet ja noch mit ihm gesprochen. Ich hatte es mir ja nur angehört im Nachhinein noch und er hat ja gesagt, er freut sich eigentlich so auf das UFO und von diesen gigantischen Schanzen mal runterzuspringen. Ich finde, man merkt gerade in Sanjaku, dass nicht jeder mit diesen Schanzen klarkommt und dass es doch sehr, sehr schwierig ist, sich dort auf diese Schanze auch einzustellen.
Ja, schon. Also, und das siehst du ja durch die Bank. Also, und dann teilweise Kamil Stoch zum Beispiel ist auf einmal wieder mit dabei, verpasst das Podest. Vierter, noch vor Markus Eisenbichler. Das ist für mich dann oft so ein Indiz, wenn Kamil Stoch, der sonst schlecht drauf ist, dann wieder gut springt, weil das dann halt oft einfach Szenarien sind, wo sich zeigt, okay, der hat halt einfach die Erfahrung. Oder Stefan Kraft, der im Training mega gut war. Das sind halt die Springer, die haben die Erfahrung, um erstmal, egal wo sie hinkommen, guten Sprung runterzubringen im Vergleich zu unerfahrenen Athleten, wo so viel dann auch tages- und ortsabhängig sein kann.
Wir bleiben jetzt noch ganz kurz beim Skispringen. Es geht nämlich jetzt in unserem heutigen Gespräch noch kurz um den ZDF-Skisprung-Experten Toni Innauer. Und zwar, Moritz, du hast mit zwei Journalisten gesprochen, die aktuell in Peking vor Ort sind, und zwar Nico Horn und Christopher Melzer. Und was die zu sagen haben und was das vielleicht auch mit Toni Innauer zu tun hat, das hört ihr jetzt.
Wir melden uns mal wieder mit einer Schalte nach China und heute habe ich gleich zwei Gäste, die ich schon eine Weile kenne. Bei mir sind Christopher Melzer und Nico Horn. Wie man so schön sagt, macht euch mal bekannt.
Ja, hi Moritz, ich bin Nico. Wir kennen uns von M495 aus dem Sportresort und ich bin jetzt für die Zeit und für Zeit Online hier in Peking.
Und eben auch bei mir Christopher Melzer aus dem Bus.
Genau, weil Olympia, das weiß man erst, wenn man mal da ist, heißt viel Busfahren. Und ich bin für die FAZ in Peking.
Ich muss kurz bei dem Bus bleiben, weil du hast im Bus schon mehr erlebt und das jetzt wird nicht das erste kuriose, im erweiterten Sinne Telefongespräch sein, was du im Bus während dieser Spiele führst.
Genau, also ich bin vom Flughafen zum Hotel gefahren, also noch vergangenen Donnerstag, und ich sitze vorne drin und plötzlich ich höre das iPhone klingeln, dass wir alle irgendwie so, das kennen wir alle irgendwie, das da reagieren wir sofort drauf, aber es war nicht mein Handy, meins war auf stumm geschaltet. Dann laufe ich so durch den Bus rum, keiner außer mir mehr drin, und hinten in der letzten Reihe liegt ein Handy und auf dem Display steht der Name des Anrufers: Norbert König. Und Norbert König, so als jemand, der auch viel früher im Sport im Fernsehen geschaut hat, klar, der ZDF Norbert König. Und dann nehme ich ab und dann sagt der Mann: Hallo, hier ist Norbert König, und hört sich auch noch an wie Norbert König und war dann auch Norbert König. Und sagte: Hey, ja, du hast das Handy vom Toni Innauer gefunden. Toni Innauer, früher selbst Skispringer, auch Olympiasieger, jetzt ZDF-Experte. Und dann habe ich irgendwie noch versucht, das Handy vom Toni Innauer zum Toni Innauer zurückzubringen. Hat dann irgendwie über Umwege noch geklappt, aber war eine lustige Geschichte.
Nico, ich glaube, dir wäre auch dir wäre auch irgendwas passiert, wenn du Toni Innauers Handy gefunden hättest. Ich weiß, du als großer Skisprung-Fan, mit Sicherheit auch großer Toni Innauer-Fan. Das Thema Handy ist aber so eins, fangen wir doch so mal an, weil, soweit ich jetzt weiß, es war gar nicht so einfach. Diesen Denkfehler habe ich gemacht, auf den Kanälen, auf denen wir sonst auch privat kommunizieren, euch zu erreichen jetzt in China. Was war denn, Nico, wie sah denn die Vorbereitung für diese doch etwas spezielle journalistische Reise aus?
Ja, die die musste schon relativ frühzeitig losgehen, weil wir uns natürlich irgendwann Gedanken gemacht haben, welche Geräte nimmt man denn so mit nach China, weil man natürlich auch irgendwie seine eigenen Kontakte, seine eigenen Mails, auch die eigene Firma schützen möchte. Und wenn man hier eingereist ist, dann musste man, die ein oder andere mitbekommen, dann musste man hier, egal wer man ist, ob jetzt Sportler oder Journalist oder sonst irgendwie hier involviert, musste man eben eine App runterladen, die My 2022 App, wo man zum Beispiel auch 14 Tage vor Abreise schon seine Gesundheitsdaten eintragen musste, wo man alle möglichen Dokumente hochladen musste. Und da kam dann eben schon vor Abreise auch raus, dass diese App durchaus das Potenzial zur Überwachungs-App hat. Also wenn man sie als Überwachungs-App nutzen möchte, dann kann man das. Und das hatte man natürlich schon geahnt. Und deswegen ist es jetzt bei mir auch so, dass ich ein Laptop und ein Handy dabei habe, das danach ja besten, also entweder in die Mottenkiste gepackt wird oder halt gleich verschrottet wird, ja, weil da wollten wir jetzt nicht das normale Arbeitsequipment hernehmen.
Chrissy, für dich sind es jetzt schon deine zweiten Spiele, vor allem die zweiten Spiele innerhalb von 7 Monaten, das ist auch ein bisschen verrückt. Es gibt mit Sicherheit ein paar auf der Hand liegende offensichtliche Unterschiede dann nochmal zwischen den Sommerspielen vergangenes Jahr in Peking und jetzt in Tokio und jetzt den Winterspielen in Peking. Aber aus deiner Perspektive als Journalist jetzt, was macht für dich bisher den größten Unterschied oder was fühlt sich anders an?
Ich habe schon das Gefühl, auch wenn in Tokio natürlich auch, da war es jetzt auch nicht so leicht, einen Schritt zu machen, den man eigentlich nicht machen durfte, aber es war dann schon noch alles ein bisschen entspannter. Also zum Beispiel einmal in Tokio, da war ich dann irgendwie noch lang in einem Pressezentrum, habe noch einen Text fertig geschrieben und habe dann den letzten Bus verpasst. Und dann habe ich mich dann trotzdem einfach getraut, bin ich auf die Straße gelaufen, habe irgendein Taxi genommen, das ich vielleicht nicht hätte nehmen dürfen. Es war jetzt kein offizielles Olympiataxi und habe mich so zum Hotel fahren lassen. Das wäre hier absolut unmöglich. Also hier wirklich, man kann keinen Schritt machen, den man nicht machen soll. Also auch wenn ich jetzt gleich mit meinem Bus am Hotel ankomme, dann komme ich ungefähr 50 Schritte vielleicht außerhalb davon an. Aber ich kann diese 50 Schritte zu meinem Zimmer nicht laufen, weil noch ein Zaun dazwischen ist und da darf man nicht entlang laufen. Das heißt, ich muss auf den nächsten Bus warten, der mich quasi dann ins Hotel, in diese Security Area dann reinfährt. Also es ist wirklich alles kontrolliert, alles. Wir spielen total nach den Regeln, die Organisatoren hier vorgeben. Und ist dann schon trotz allen Einschränkungen, die es auch in Tokio gab, nochmal auf jeden Fall eine Spur schärfer.
Also das klingt jetzt auch schon so, abseits von der Arbeit, für dich wahrscheinlich auch, Nico, das gleiche Programm, ist jetzt für euch auch nicht so viel mit olympischer Erfahrung und Land und Leute kennenlernen.
Ja, Land und Leute kennenlernen ist sehr schwierig. Also über die Volunteers geht es so ein bisschen. Das sind hauptsächlich Studenten und Studentinnen, von denen viele nicht gut Englisch sprechen, aber so mittlerweile, jetzt nach ein paar Tagen, hat sich das so einigermaßen eingespielt, dass die dann rausgefunden haben, wer in ihrer Gruppe am besten Englisch kann. Und wenn man da mal ein bisschen Zeit hat an der Bushaltestelle oder so, dann kann man mit denen schon reden. Aber klar, ansonsten ist Land und Leute kennenlernen überhaupt nicht möglich. Und es ist schon absurd. Also ich hatte auch gar nicht so eine Vorstellung, wie das hier mit der Blase funktioniert. Ich hatte irgendwie auch gedacht, dass vielleicht hier viel abgesperrt ist rund ums Olympiastadion, also wo auch dieses Aquatic Center ist, halt alles, was 2008 gebaut wurde, dass halt hier viel stattfindet und das halt abgezäunt ist sozusagen. Aber es ist schon so, dass man in die Hotels, auch wenn man hier in Peking wohnt, dann ein bisschen wegfährt vom Olympiastadion, sozusagen raus ist aus der Blase. Man sitzt aber halt im Bus. Also man fährt dann halt über die Straße, sieht da das Leben, das geht jetzt hier weiter in Peking. Aber man weiß gleichzeitig, man kann nie eine Straße hier betreten. Man fährt einfach ins Hotel, wird direkt vor der Tür vom Bus abgeholt und auch direkt vor der Tür wieder abgesetzt. Und so verlässt man nie die Blase.
Nur um den Einsatz dazu, also man wird mit keinem Menschen sprechen, der nichts mit Olympia zu tun hat. Um es gleich mit einem Satz sozusagen. Ne?
Also sprich, außer eurer wirklichen Kernarbeit ist gar nicht so viel drin für euch auf diesen Reisen. Aber wie sieht das denn aus? Chrissy, vielleicht mal auch, um das für alle Leute nicht aus der Medienbubble ein bisschen einzuordnen generell. Was ist denn dein konkreter Auftrag jetzt für die FAZ in Peking?
Genau, also wir sind mit vier Redakteurinnen und Redakteuren da, also insgesamt 4 Leute. Und Ich bin so ein bisschen für Ski Alpine, so quasi mein Hauptgebiet, für das ich zuständig bin. Deswegen fahre ich eigentlich immer wieder da. Ich wohne in Zhangjiakou, das ist da auch, wo die ganzen nordischen Wettbewerbe stattfinden. Aber fahre da immer mit dem Bus nach Yangqing, wo eben die alpinen Skiwettbewerbe ausgetragen werden. Und genau, das ist eigentlich so, also das ist so, wenn man sagen will, das ist mein Beat, da muss ich schauen, was passiert. Und sonst drumherum, aber man sucht ja noch seine Geschichten, also jetzt für die auch dann über den Sport hinausgehen. Klar, die Sportberichterstattung, das ist irgendwie so die Basis, gerade bei uns bei der Tageszeitung, auch mit ständig aktualisiertem Internetauftritt. Da ist, das decke ich quasi so standardmäßig ab. Jetzt zum Beispiel für die nächste Sonntagszeitung werde ich eine Geschichte schreiben über die Umweltfolgen, die das gerade, die jetzt Olympia und gerade das die Skiwettbewerbe in Yangqing haben. Auf dem Berg, Nico hat auch schon einen Text drüber geschrieben, kann er vielleicht gleich noch mehr erzählen. Auf dem Berg, auf dem es fast nie schneit. Also auch die Themen, was man ja auch irgendwie dann von uns auch erwartet oder was zumindest ich von uns erwarte, die auch über den Sport hinausgehen. Und da ist so eine Mischung aus mal sportlich, mal sportpolitisch, auch mal was Lustiges, also irgendwie da versuchen, eine gute Mischung zu finden, irgendwie dem gerecht zu werden, was wir hier auch irgendwie, was hier von uns erwartet wird.
Chrissy müsste eigentlich noch Kilometergeld bekommen für seine ja fast täglichen Fahrten von Zhangjiakou nach Zhangjing.
Was ist der Standardsatz? 30 Cent?
Ja.
Fehlt ja noch 30 Cent pro Kilometer?
Dann können Sie den Laden dicht machen bei der FAZ, wenn du das bekommst.
Aber das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, nach dem, was ihr vorbeschrieben habt. Also die Geschichten, die auch über das Sportliche hinausgehen, gut erzählen zu können, wenn man eigentlich keine Möglichkeit hat, sich mit irgendwem zu unterhalten und sich irgendwas genauer anzuschauen, was über den Sport hinausgeht, oder?
Ja, da muss man natürlich schon ein bisschen auch, vielleicht noch ein bisschen Vorarbeit geleistet haben. Jetzt in dem Fall habe ich irgendwie vorher mit einer meiner Professorin telefoniert, die eben auch dazu oder sich mit dem Thema Kunst, Schnee, Ökologie, Wintersport auseinandersetzt. Und was natürlich schon, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten immer. Zum A, die Sportlerinnen und Sportler fragen, von denen auch jetzt nicht wenige zumindest auch in solchen Fragen schon, ist mein Eindruck zumindest, auskunftsbereit sind, gerade was diese Skistrecke angeht. Und die Möglichkeit, die man natürlich auch immer hat und die man auch ja dann wahrnehmen muss, man kann natürlich immer auch das IOC beziehungsweise hier die lokalen Organisatoren, die nationalen Organisatoren aus China zu solchen Themen anfragen. Es gibt A, eine tägliche Pressekonferenz des IOC und B, natürlich auch die klassischen Kontaktwege, weiß nicht, E-Mail schreiben, ne? Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, auch wenn man jetzt nicht die angeblich 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen vielleicht fragen kann, die dann bald auf den Berg strömen sollen.
Ja, mit den Sportlerinnen und Sportlern, da ist ja auch interessant, gerade wenn wir über den Skiberg reden und die 300 Millionen Chinesen, die angeblich bald Skifahren sollen, das ist ja dann eben auch so, wird das so dargestellt, dass dort, wo jetzt die Skiwettbewerbe stattfinden, dass dort dann auch ein Breitensport-Skigebiet entsteht. Und wenn dir dann aber alle Skifahrer, die da sind und alle Skifahrerinnen und Trainer und Trainerinnen sagen, das kann man gleich mal vergessen, da kannst du keinen Anfänger draufschicken auf irgendeine Piste da, dann kann man sich dann natürlich schon mal denken, ob das wirklich so realistisch ist, dass da dann auch nach Olympia noch gefahren wird im Breitensport-Sinne. So, und eine Sache, die noch dazu kommt, die halt auch eine Möglichkeit ist, also wir haben auch noch hier in Peking unsere Zeitkorrespondentin, und das finde ich auch sehr gut und sehr wichtig, dass die in diese Olympia-Berichterstattung involviert ist. Jetzt zum Beispiel für die Ausgabe, die dann morgen rauskommt, da hat sie auch zu einem großen Text dann ja so ungefähr die Hälfte beigesteuert, indem sie halt davon berichtet, wie hier in Peking die Chinesen Olympia begeistert sind oder nicht. Spoiler, wohl eher nicht so.
Genau, um das noch zu erklären vielleicht, genau, wir haben nämlich auch eine Korrespondentin in China und jetzt bei Zeit und FAZ die Korrespondentinnen, die quasi, die dauerhaft hier leben, die sind auch gar nicht in die olympische Bubble mit rein. Also die bekommen noch das normale Leben mit, die sind jetzt nicht in diesem Loop und fahren nicht mit den olympischen Bussen und nicht nur auf den olympischen Wegen. Also da gibt's dann durchaus die auch den Perspektivwechsel.
Das sind natürlich dann die Möglichkeiten, die große Medienhäuser wie eben Zeit und FAZ haben. Aber was ich mir schon dachte, gerade für freie Journalistinnen und Journalisten, die sonst auch auf so Events unterwegs sind, ist ganz, ganz viel wahrscheinlich schwierig bis nicht machbar an Geschichten, die man sonst gerne erzählen würde. Nico, ich habe eine Frage, die ich dir unbedingt stellen möchte, weil es quält mich ehrlicherweise selber schon, seit wir
so gespannt
darüber nachdenken mit diesem Podcast. Wie gehen wir jetzt mit der Sache um? Gerade weil wir da doch auch ein Stück weit befangen sind, dadurch, dass wir den Finzi als aktiven, jetzt auch Olympiasieger von Peking mit dabei haben. Aber trotzdem, wie kriegt man das hin, das irgendwie voneinander zu trennen oder aber auszuhalten gleichzeitig dieser riesen Bullshit? Entschuldigung, dass ihr jetzt so sagt, der diese Spiele sind und warum diese Spiele stattfinden, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und gleichzeitig vielleicht trotzdem eine Sportbegeisterung, die man hat, die ich auch weiß, die du hast offensichtlich, sonst wärst du nicht da, das unter einen Hut zu kriegen. Wie machst du das?
Ja, das ist ganz, ganz schwierig und wir haben uns schon auch gefragt, also generell auch bei uns bei Zeit Online, ob man da überhaupt hinfahren soll oder ob es besser ist. Wir sagen, nee, wir fahren da nicht hin, wir machen das nicht mit. Aber ich glaube, man sollte und man kann es auch schon in gewissermaßen trennen. Vielleicht sollte man es nie ganz voneinander trennen. Aber für die Sportlerinnen und Sportler, da muss man auch sagen, die haben überhaupt kein Mitspracherecht dahin, wo sowas hinvergeben wird. Die werden jetzt einfach nach Peking geschickt. Und wenn dann irgendwie gefordert wird, ja, die sollten jetzt die Spiele boykottieren, dann muss ich sagen, das finde ich dann auch ein bisschen wohlfeil. Das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ja, die wurden nicht gefragt, wo sie hinfahren sollen und ist, für den weiteren Verlauf ihrer Karriere, für ihre Finanzierung und so weiter ist es natürlich hier ein super wichtiges Event und es lässt sich aus ihrer Sicht kaum boykottieren. Und ich finde auch, man sollte sich nicht durch solche Entscheidungen vom IOC, jetzt Spiele zum Beispiel nach Peking zu geben, diktieren lassen, was man noch an Sportberichterstattung macht und was nicht. Ja, also ich finde auch die Idee Olympias, die geht schon über das darüber hinaus, was das IOC zu bestimmen hat. Auch wenn das IOC über Olympia bestimmt, sollte man sich's nicht ganz wegnehmen lassen. So, und deswegen glaube ich, kann man das schon irgendwie trennen, auch wenn man es immer im Hinterkopf haben sollte. Also man sollte es nie voneinander isolieren. Aber ich glaube, man kann hier trotzdem herfahren. Und man kann sich es auch anschauen.
Ja, das ist, hast du sehr schön gesagt, das vielleicht was, was man so mitnehmen kann. Olympia ist immer noch größer als das IOC. Aber jetzt finden diese Spiele ja in China statt, weil China A, das fand ich ganz schön gesagt, von einer Uigurenvertreterin einen Platz am Tisch der demokratischen Staaten haben will, sich gut präsentieren will, große Propagandamaschine und andersrum auch als eine Form von Machtdemonstration. Die Kommunistische Partei hat vorher schon beschlossen, die Olympischen Spiele werden ein Erfolg, also werden sie in China auch ein Erfolg, ob die Leute wollen oder nicht. Chrissy, beschäftigst dich trotzdem noch vor Ort manchmal, dass man, ja, ob man will oder nicht, wenn man jetzt als Journalist, als Sportberichterstatter bei den Olympischen Spielen ist oder wie ich jetzt auch von zu Hause darüber berichte, dass man ja trotzdem irgendwo Teil dieser chinesischen Propaganda ist?
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Und da muss man sicher drüber nachdenken. Aber für mich, das wichtige Argument in dem Fall wäre, indem wir hier da sind, finde ich, können wir noch, also ich finde es wichtig, dass wir da sind, weil wir quasi dem IOC und auch oder China nicht die Bilder überlassen dürfen, die dann quasi aus von hier in die ganze Welt gesendet werden. Quasi, das ist noch eine Alternative, quasi, dass unseren Blick, unsere Bilder noch als Alternative zu den irgendwie bereinigten Bildern gibt, die jetzt von der Eröffnungsfeier ab Eröffnungsfeier bis zum Ende der Spiele gesendet werden, wo natürlich kein Bild in die Welt gesendet wird, das da auch nicht hingesendet werden soll. Und wir haben dann vielleicht noch, auch nicht immer, aber vielleicht durch Zufall, vielleicht mal sehen wir einfach was Kleines, was dann irgendwie vielleicht einfach das ein bisschen das Gegenprogramm sein kann. Also eine Geschichte, die ich jetzt hier schon ein paar Mal erzählt habe, auch als ich morgens bei uns im Hotel vom Bus gewartet habe, da sehe ich plötzlich wie so ein Bagger mit Schnee vor unser Hotel fährt und da ist wie so ein kleiner Kreisverkehr, der so ganz dreckig ist mit Erde, wo die Busse drumherum wenden. Und plötzlich wird da so Schnee drauf geschippt und verteilt. Und dann war es ein paar Minuten später einfach ein Kreisverkehr, auf dem einfach Schnee lag, als wäre es da hingeschneit und als wäre das ja das ganz schön aus quasi. Und dieses Bild wird dann, das wird nicht jetzt im Fernsehen erscheinen, aber quasi, das ist das Making-of von einem Bild, das so gesendet werden könnte. Und wir haben dann vielleicht durch Zufall gesehen, wie es auch mal davor aussah. Und das ist für mich immer so dann auch persönlich ein bisschen eine Rechtfertigung, warum man auch herkommen kann und auch warum man vielleicht nicht nur Teil der Propaganda ist.
Was natürlich die Propaganda nach innen, also ich glaube auch wie Chrissy, dass die Propaganda nach außen für China nicht funktionieren wird, sondern dass das Ganze im Gegenteil eher negativ PR ist. Aber nach innen, ja, da, klar, da wird man vielleicht sagen können, hier war doch die Welt zu Gast und schau mal, was wir Gutes auf die Beine gestellt haben. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt da sind oder nicht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Und da bringt vielleicht für Xi Jinping dieses Olympia dann nach innen viel mehr als nach außen.
Wäre für mich auch das entscheidende Argument, wenn er kann jetzt sagen, schaut her, die Welt war während dieser Pandemie bei uns und hat noch nach unseren Regeln gespielt. Also das wird man ihm nicht nehmen können, dieses Argument. Das wird er machen können und das wird auch so ankommen.
Nachdem er sich schon als großer Bezwinger und Weltretter in der Corona-Pandemie inszeniert hat, auch das. Kommen wir nochmal kurz zum Sportlichen. Jungs, was waren eure Highlights bisher?
Curling
ja.
Vielleicht?
Ach, komm. Ja?
Ich war gestern beim Mixed Curling und das war schon sehr unterhaltsam. Ich finde, das Curling-Spielprinzip an sich bringt eine gewisse Spannung mit sich und das war schon beeindruckend. Aber ich glaube, mein Highlight ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen abgefahren. Ich war das erste Mal in meinem Leben beim Eiskunstlauf, also Eiskunstlauf dieser Güteklasse zumindest, weil ich auf diesen Nathan Chan aufmerksam geworden bin. Also ein Amerikaner, dessen Eltern mal aus China als Studenten noch in den 80er Jahren, glaube ich, in die USA ausgewandert sind. Und der ist so der Superstar des Eiskunstlaufs und hat aber vor 4 Jahren, er ist erst 22, aber vor 4 Jahren war auch schon der Favorit, hat er im Kursprogramm verkackt, wo es heißt, ähnlich wie bei der Tour de France, wo man sagt, in der ersten Woche kann man noch nicht die Tour de France gewinnen, man kann sie nur verlieren. So hieß es im Einzellauf des Eiskunstlauf kann man im Kurzprogramm noch nichts gewinnen, aber man kann schon alles verlieren. Und das ist ihm vor 4 Jahren passiert. Und jetzt hat er einen neuen Weltrekord aufgestellt mit seinem Kurzprogramm. Und ich muss sagen, so dieses irgendwie guckt man auch ein bisschen skeptisch auf Eiskunstlauf, weil es natürlich schon alles sehr archaisch ist und so, die ganzen Trainingsmethoden, glaube ich, auch. Aber andererseits sind es auch irgendwie mittlerweile sehr lässige, sehr coole Typen, die auch einfach eine wahnsinnige Power so aufs Eis bringen. Und irgendwie hat diese ganze Veranstaltung eine solche Dramatik. Also ich weiß nicht, ob es das nochmal woanders gibt bei den Winterspielen. Oh gut, nordische Kombination hat vielleicht jetzt nochmal neue Maßstäbe gesetzt. Allerdings war ich da eben auf besagtem Busparkplatz. Deswegen kann ich noch nicht genau sagen, ob das noch besser war.
Jetzt hast du nochmal gut die Kurve gekriegt, nachdem der Podcast ja Ski Happens und nicht Kuchenklamauk heißt. Nein, aber also damit will ich auf keinen Fall die Leistung und die Spannung von Eiskunstlauf schmälern. Chrissy, bei dir?
Ich bin ein bisschen eingeschränkter quasi in den Events, die ich besuche als Nico. Deswegen kann ich oder muss, also ich kann wirklich nur gemäß dem Podcast-Titel ein Ski-Event nennen, weil ich eigentlich nur beim Skispringen, nordische Kombination, leider nicht heute. Auch da war ich war im Pressezentrum, aber deswegen werde ich ein Skirennen nennen, vielleicht einfach den Sieg von Beat Feutz, Abfahrt Männer, einen Tag verschoben.
Der Kugelblitz.
Der Kugelblitz, genau, weil einfach irgendwie die Geschichte von einem, der sie so oft verletzt hat und der irgendwie die Geschichte auch der Gefahr, die ja auch in dieser Sport irgendwie, die in diesem Sport steckt, dass der einer, dem fast schon mal der irgendwie das Unterschenkel hätte
amputiert werden müssen.
Amputiert werden müsse, ja, es fehlen mir schon die Worte hier nachts im Bus, amputiert werden müsse, dass der dann noch so spät in seiner Karriere diesen letzten großen Sieg irgendwie, der so sein Werk vollendet, das war irgendwie eine ganz schöne Geschichte.
Nico, noch ganz kurz, weil du hast ein, wie ich finde, sehr amüsanten und interessanten Text geschrieben aus der Perspektive, du als damals noch Münchner hast 2013 gegen die Spiele gestimmt, jetzt bist du als Journalist in Peking, das hast du nun davon quasi. Mhm. Ich will nicht zu viel spoilern, ich werde euer beider Schriftwerk hier verlinken, sollen die Leute sich auf jeden Fall angucken, aber würdest du jetzt sagen, jetzt wo du in Peking bist, hätten wir mal doch lieber die München-Spiele gemacht?
Ja, ich bin also ein bisschen auf den Gedanken gekommen, weil man ja sagen könnte, okay, Winterspiele, irgendwo finden sie ja doch immer statt. Und natürlich weiß man die Masse an Wettbewerben hier und dass man halt alles Mögliche braucht. Also nicht nur eine Skipiste, sondern man braucht auch eine Big Air-Piste, eine Skisprungschanze und so weiter. Das ist halt schwierig an einem Ort zu finden. So, die Probleme, die sind ja alle oder sind vielen zumindest bekannt. Und dieser Gigantismus, der lässt sich irgendwie sehr schwer vermutlich nachhaltig irgendwie umsetzen. Aber da es halt trotzdem alle 4 Jahre stattfindet, hätte man natürlich sagen können, Münchens Bewerbung, ich glaube, das kann man schon sagen, die war eine sehr gute und die war auch eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete. Und trotzdem war ich zum Beispiel damals halt skeptisch und habe gesagt, nee, das holen wir mal lieber nicht nach München und schon gar nicht unter dem Diktat des IOC. Aber vielleicht wäre es halt besser gewesen, weil es München dann halt nachhaltiger hinbekommen hätte als Peking, mal abgesehen von allen anderen Vorteilen, die München da gehabt hätte. Aber da muss ich ja spoilern. Ich stehe immer noch hinter meiner Entscheidung. Auch wenn ich damals vielleicht weniger als heute so den Wert des Events an sich gesehen habe. Also dass Olympia auch einfach eine schöne Veranstaltung ist. Auch wenn man sich damit das IOC in die Stadt holt, das habe ich damals überraschenderweise viel weniger gesehen, obwohl ich da auch schon ein großer Olympia-Fan war. Aber trotzdem glaube ich einfach, dass eine Stadt wie München keine Verträge mit dem Internationalen Olympischen Komitee abschließen sollte.
Abgesehen davon, dass du das eigentliche Problem vergessen hast, nämlich, dass ihr Oberbayern Oberstdorf in dieser Bewerbung das kam nicht etwas entlastet. Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht, wenn der ganze Wahnsinn vorbei ist, können wir nochmal quatschen.
Sehr gerne, kriegen wir hin.
Gerne. Grüße an Vinzenz, Glückwunsch. Ciao.
Ciao.